Eine interessante Sache bietet sich da an mit der Heiligung bei Jesus. Er war heilig. Warum? Er war anders. In ihm offenbarte sich Chesed ve'emet. In ihm offenbarte sich Gnade und Wahrheit. Ein fest etabliertes Konzept, darüber müssen wir reden. Chesed heißt Gnade. Ja, es ist Gnade. Aber es ist mehr als Gnade. Du kannst dieses Wort Chesed, das über 245 Mal im Alten Testament auftaucht und damit die Frage erübrigt, ob es im Alten Testament auch Gnade gibt. Manche Leute bezweifeln das. Chesed bedeutet, du kannst das nicht mit einem Wort übersetzen, mit Gnade. Es ist die immerwährende Liebe und Güte Gottes. Chesed kommt in Bewegung, wenn ich zum Beispiel ein König bin und du bist mein Nebenkönig in einem Land daneben. Ich bin sehr stark, du bist angreifbar, du hast nicht viele Leute oder du bist einer meiner Vasallen, dann biete ich dir meinen Bund an. Weißt du warum? Ich mag dich. Ich liebe dich. Du gefällst mir. Du hast mir gezeigt, ja, ich mag dich einfach. So. Chesed. Dann biete ich dir meinen Bund an. Aus Chesed. So. Den halte ich. Emet hat mit Amen zu tun, mit Emunah, mit Wahrheit, mit Glauben. Bestätigen. Glauben ist im Hebräischen nicht etwas für Wahrhalten. Hat damit gar nichts zu tun. Das ist griechisches Denken, das ist unser Denken. Glauben bedeutet, dass ich, und das ist in Hebräer 11, Vers 1 ganz deutlich, dass ich etwas bestätige. Ich kann es zwar mit meinen Augen nicht immer sehen, aber das bestätige ich und entsprechend verhalte ich mich. Das heißt also, das Wort ist im Amen enthalten. Abraham glaubte Gott und er sagte zu allem, was Gott ihm sagte, Amen und tat es. Das heißt, er glaubte Gott. So, und Emet ist damit ganz dicht verwandt, ist fast dasselbe Wort, Wahrheit. Das ist eine absolute Treue. Also, wenn ich jetzt das Wort habe in, schaut mal nach, in 2. Mose 34, Vers 6, 7, da steht drin, nach der Sünde des Volkes mit dem goldenen Kalb, und ich, Gott sagte, ich werde meinen Namen, ich werde an dir vorübergehen, ich werde meinen Namen ausrufen. Und dann sagt er, ich werde die Leute fertig machen. Ihr habt mich belogen, ihr habt mir wehgetan, ihr habt alles Mögliche, habt ein goldenes Kalb gemacht. Jetzt werde ich euch mal zeigen, Mose, jetzt kriegst du es mal, jetzt kriegst du mal, wie ich zu fürchten bin. Nein, was sagt er? Herr, Herr, gnädig und barmherzig, voller Gnade und Wahrheit. Da steht da Gnade und Treue. Aber das Wort Treue ist eigentlich auch mit Wort Wahrheit. Das ist dasselbe Wort im Hebräischen. Wenn ich Emet sage, meine ich nicht wie die Griechen eine intellektuelle Richtigkeit, dass es richtig ist, dass es wahr ist, was jetzt gesagt ist. Nein, ich bin total wahr. In meinem ganzen Wesen bin ich wahr. Ich bin treu. Kannst dich hundertprozentig auf mich verlassen. Jesus sagt zu der Samaritanerin, den Herrn, ihr müsst Gott anbeten im Geist und in Wahrheit. In Geist und in Wahrheit. Ohne Artikel, das ist eine Verstärkung. Und das bedeutet, in einer totalen Wahrhaftigkeit. So wie ihr seid, so müsst ihr Gott anbeten. Macht keinen Spökes, macht keine Ritualien, macht nicht irgendeinen Zirkus daher, sondern seid echt. Und wenn Gott sagt, dass er voller Gnade und Wahrheit ist, dann bedeutet das, du kannst dich auf ihn total verlassen und seine Gnade und seine Liebe. Deswegen sagt Paulus, sollen wir sündigen, weil die Gnade groß ist? Sagt ihr, spinnt ihr? Ich sag's mal mit meinem Wort. Tickt ihr nicht richtig? Wie kann ich denn solch eine Liebe, Güte und Gnade Gottes einfach missachten, indem ich sündige? Ich werde doch seine Wege nicht überschreiten. Ich werde ihn lieben, weil er mir seine Gnade und seine Wahrheit entgegengestreckt hat. Ich kann mich absolut auf ihn verlassen. Das ist das Gottesbild, das wir im Alten Testament haben. Das fehlt unter den Gläubigen heute. Wisst ihr warum? Weil wir verführt sind durch die Mysterienkulte aus Babylon, aus Ägypten und aus Rom und wer weiß wo, Griechenland, Athen und delphinisches Orakel, sowas alles. No, Märchen. Ich kann mich auf die Gnade Gottes absolut verlassen. Aber nicht frivol. Gott zeigt mir etwas. Ihr kennt das Wort Buße. Buße heißt, zahlen Sie mal 10 Euro, ne? Falsches Parken. No. Buße bedeutet Altötting. Kreuz. Total der Schwachsinn. Buße heißt, der verlorene Junge hat gesagt, oder der verlorene Sohn hat gesagt, Mann, oh Mann, stinkt das hier. Zu essen kriegst du auch nichts, oh, ich kann nicht mehr. Und dann hat er jede Nacht, kannst du sehen, wenn du mal so richtig Hunger hast, dann träumst du von Essen. Eine gebratene Gans. Oh, du träumst von den besten Sachen. Der Junge wacht morgens um 4 Uhr auf, kann nicht mehr schlafen. Er hat gerade so reingebissen und auf die Zähne. Und oh, Mensch, sagt er, Mann, wenn ich jetzt bei meinem Papa wäre, das wäre super, da hätte ich was zu essen. Mann, sagt er, ich hau ab, ich gehe zu meinem Vater. Und jetzt zeigt Jesus, was Gnade ist. Was Wahrheit ist, was Chesed ve'emet ist, was Gnade und Wahrheit ist. Der Vater steht schon lange am Tor, schon immer. Jeden Tag steht er dort und wartet auf seinen Jungen. Und eines Tages kommt er. Und die Bibel sagt, als er dann gesehen hat, dass er kommt, der ist ja nicht gegangen so, ne? Dann ist er wahrscheinlich so ein bisschen zögerlich gegangen. Und dann kam der Vater ihm entgegen, und hat diesen Stinksack, der nach Schweinen gestunken hat, nach Schweiß und Staub, in die Arme geschlossen. Und dann heißt es an der Stelle, und er küsste ihn mit Genuss, mit zärtlich. Er küsste ihn zärtlich. Wen küsst man zärtlich? Na, dieses Bild gebraucht Jesus und Vater. Chesed ve'emet. Der Junge hat was getan? Er war von den Schweinen umgekehrt und zu seinem Vater gegangen. Buße, Umkehr ist das Mittel, um die Güte und Gnade Gottes zu erfahren. Zur Zeit Jesu existierte ein Wort, zwei Worte. Besser. Welcher Tag ist besser? Der Tag der Auferstehung oder der Tag des Regens? Der Tag des Regens oder der Tag der Auferstehung? Was? Regen. Regen. Nicht Ronald Reagan, sondern Tag des Regens. Am Tag, als der Regen kam, ne? Ja. Oder Tag der Auferstehung. Der Tag der Auferstehung ist ein Tag, wo alle Gerechten auferstehen werden. Es ist ein Tag für die Gerechten. Und der Tag des Regens ist ein Tag für die Gerechten und die Gottlosen. Das heißt, welcher Tag ist besser? Der Tag des Regens. Weil der Segen Gottes auch auf die Ungläubigen fällt, die nicht geglaubt haben. Ein zweites: Besser ist der dran, der umgekehrt ist. Ein altes, weises Wort oder Wort eines Weisen. Besser ist der dran, der umgekehrt ist, als der, der immer gerecht gelebt hat und nicht umzukehren brauchte. Das ist ein Pharisäerwort. Könnt ihr euch so an so etwas Ähnliches erinnern bei Jesus? Ich bin nicht gekommen, um die Gesunden zu heilen, sondern die Kranken. Halleluja. Das ist Chesed ve'emet. Und das ist das heilige Wesen Gottes. Solch ein Herz haben wie Gott. Solch ein Herz haben wie Gott, dass sich der Menschen erbarmt und dass man immer mit uns rechnen kann, dass man immer mit unserer Liebe und Güte und Zuwendung rechnen kann. Das ist Heiligung. Könnt ihr mal Amen sagen? Habt ihr das verstanden? Was macht ihr jetzt ab heute? Macht ihr noch so, Scheibenwischer?
Kannst du das nochmal ein bisschen ausbreiten, dieses, was du gesagt hast, dieses griechische Denken von, er ist gnädig, der eine Seite, aber an der anderen Seite brettet er auch einer rüber. Hat es mal mit angefangen und dann...
Ja. Es ist selbstverständlich, dass er gnädig ist. Dass er barmherzig ist, das ist sein Wesen. Aber das schließt nicht aus. Das ist selbstverständlich, weil er ja wie ein Vater ist, dass ich auch Züchtigung erlebe. Aber diese Züchtigung ist ja nicht Strafe, dass ich bestraft werde. Das ist es nicht, sondern es ist ein Zurechtbringen. Er zeigt mir den Weg.
Und dieses Bestraftwerden,
dieses Bestraftwerden, weil du das getan hast, dafür musst du jetzt büßen. Das ist typisch griechisch. Natürlich musste Israel, du wirst mir jetzt sagen, natürlich Israel ist ja nach Babylon in die Gefangenschaft gebracht worden und nach Assyrien. Und die haben Furchtbares erlebt. Und nachher sind schon 2000 Jahre in der Galut, in der Diaspora, draußen, im Exil. Das ist doch auch eine Strafe, natürlich. Aber auch das ist ein Erweis seiner Gnade, um die Menschen zum Nachdenken zu bringen, was mit ihnen ist, damit sie zu Gott zurückfinden. Du hast das gemacht, fertig. Zum Beispiel, 30 Klamotten, steht drauf, ne? So, ich fahr die Straße, bis jetzt war es immer schön, ne? So, und jetzt steht da ein Schild, 30. Ja, sag ich, ticken die noch richtig? Ich steig aus, mal da noch eine 3 dran, dann habe ich 80. Jetzt habe ich die Freiheit, setze mich in mein Auto rein und fahr. Und stehe da jetzt sitzend fahre ich und erlebe diese Extremsituation, dass ich in einer ganz kurzen, in einem kurzen Augenblick eine völlig andere Bewegung machen muss, nämlich um die linke Kurve da. Die kann ich maximal mit 50 packen, wenn da 30 steht. Wenn ich ein gutes Auto habe, vielleicht mit einem Ferrari, 60, weiß ich nicht. Nun, 14 Tage später, sagt mir meine Frau, Horst, hörst du mich? Ich bin eine Mumie, So eine kleine Schlitze hier, hier noch die Ohren raus und so weiter. Und ich frage, Hilde, was ist passiert? Wer war schuld? War ich schuld oder war das Schild schuld, das 30 angezeigt hat? Das Schild hat 30 angezeigt. Hätte das Schild nicht 30 angezeigt, hätte ich um die Kurve mit 80 fahren können. Ja, das habe ich aber doch gemacht. Ich habe doch die 80 hingemalt. Hat nichts genützt. Die 30 stimmt also. Das Schild wollte mich vor etwas bewahren. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch eine Strafe kriege von der Polizei, aber das Schild wollte mich vor etwas bewahren. Gottes Wort will mich vor etwas bewahren. Wenn ich übertrete, das Naturgesetz ist gnadenlos. Ob ich jetzt arm bin, das Auto geklaut habe, oder ob ich reich bin, 7 Millionen auf dem Konto habe und 100 Millionen investiert in Aktien. Egal wer ich bin, wenn ich die Kurve nach dem Naturgesetz missachte, keine Chance. Bei Gott ist es anders. Chesed ve'emet. Wenn ich sein Gesetz übertreten habe, muss ich nicht meinen, dass ich dadurch nicht Schaden erleide. Das ist die Folge. Ich erleide Schaden. Aber wenn ich umkehre und es mir leid tut, dann kann er seinen Finger dazwischen halten. Und das ist der Unterschied zwischen Naturgesetz und Gottes Güte und Gnade. Das heißt also, nehmen wir mal das Beispiel des Ehebruchs. Wenn ein Mensch Ehebruch begeht, dann leidet er nicht deswegen, weil er jetzt ein Gesetz übertritt, weil er das siebte Gebot übertreten hat, sondern er leidet dadurch, auch seine Frau oder der Mann, die beiden werden leiden, weil hier ein Prinzip, ein Grundsatz glücklichen Lebens im Shalom verletzt worden ist, so verletzt worden ist, dass Menschen in tiefste Nöte fallen. Ein Freund von mir ist Polizeipräsident geworden, weil wir waren in der Schule und er sagte, er war im Einsatz, fährt die Straße entlang, sieht einen Mann im Graben liegen, bleibt stehen, er ist alleine und untersucht ihn, der Mann ist tot. Sucht nach den Papieren, 500 Mark. Was sagt ihm die innere Stimme? Ist keiner da? Nehmen wir uns die. Merkt ja keiner. Hat er nicht gemacht. Er hat mir gesagt, was sind 500 Mark? Er ist nicht gläubig, in unserem Sinne. Er ist ein recht frommer Mensch, eigentlich so, aber nicht gläubig in unserem Sinne. Und dann sagt er, nee, habe ich nicht gemacht, denn ich habe mir gesagt, wenn ich es jetzt mache, muss ich es morgen wieder machen. Und dann bin ich meinen Job los. Das kommt eines Tages aus. Eines Tages muss er eine Tür aufmachen, geht rein und der Mann ist tot. Liegt im Bett, tot. Er macht die Schubladen auf, 30.000 Mark. Was sagt ihm die innere Stimme? Vor 20 Jahren war das eine Menge Geld. Nimm das. Kannst du ein Auto kaufen? Kannst du endlich mal den Mercedes kaufen und so weiter? Und dann sagt er sich, und dann werden meine Kollegen fragen, wo hast du den Mercedes her? Wir kennen doch deine Gehaltsklasse. Und ich muss das wieder machen. Und dann hat er gesagt, da habe ich die 30.000 schön drin gelassen. Ich will mein Leben nicht ruinieren. Merkt ihr was? Das ist mit den Gesetzen. Das Gebot will uns vor Eigenzerstörung bewahren. Die Tora Gottes will uns vor Zerstörung unserer Lebensqualität bewahren. Die Tora ist uns gegeben, damit wir Lebensqualität haben auf hohem Niveau, indem wir miteinander wunderbar auskommen, wenn wir die Regeln beachten, ist das super. Und die Basis ist Chesed ve'emet. Die Basis ist die Gnade Gottes. Nur durch die Gnade Gottes, weil er mir so viel Liebe, so viel Güte, so viel Gnade geschenkt hat, kann ich hingehen und das realisieren oder in die Tat umsetzen. Heute hat realisieren ja einen anderen Sinn bekommen aus dem Englischen her. Dann kann ich das tun. Da ist ein Mann, der kriegt die Schuld erlassen, geht raus und sieht einen, der ihm auch Geld schuldet. Er hätte 100.000 Jahre arbeiten müssen für das, was er verbrochen hat. Und das wird ihm jetzt erlassen. Er geht raus und sieht einen Mann, der ihm einiges da schuldet. Und ein paar Monate Arbeit ist alles vorbei. Dann sagt er, würgt er ihn und sagt, hör mal, zahl mir das zurück. Das ist das Verhalten eines Frommen, der nach religiösen Gesetzen lebt, der strikt bibeltreu ist. Mir sagte einer, wir glauben an die ganze Bibel, aber ich wollte in dessen Gegenwart nicht alt werden. Da werde ich zu früh sterben müssen, weil ich mich so über sein komisches Verhalten ärgern muss. Schrecklich. Die glauben an die ganze Bibel, aber nicht an den Gott, der sich in der Heiligen Schrift, in der Bibel offenbart. Das heißt also, Leben auf einem hohen Niveau, in dem wir die Gnade, die wir selber empfangen haben, auch an unsere Nächsten weitergeben. Das ist die Erfüllung der Tora. Das ist die Erfüllung des Gesetzes. Okay? So. Darum müssen wir unsere Gedanken darauf richten, wie kann ich das alles, was Gott mir sagt, auch im Neuen Testament, das sind immerhin, wie ich schon sagte, mehr als 1200 Stellen, die uns sagen, dass wir, wie wir leben sollen. Also es geht nicht ohne Regeln. Dann muss ich sehen, dass ich das durch ein neues Leben und durch den Heiligen Geist, durch Freude an Gott und vor allen Dingen auch durch Freude an meinen Mitmenschen realisiere, in die Tat umsetze. Ich soll Freude haben an dir. Deswegen haben wir Gemeinde. Und wenn wir so weitermachen, wie wir das von der katholischen Kirche hauptsächlich, und wir sind tief verwurzelt in dieser Kirche, obwohl wir raus sind, obwohl wir eine Freikirche sind, auch mit ACK nichts zu tun haben wollen und all diesen Dingen. Wir sind so tief verwurzelt im Denken dieser Kirche. Es gibt wunderbare Menschen, ich habe sie kennengelernt, das hat jetzt nichts zu tun, ich meine die Institution. Wir sind so tief verwurzelt in unserem gesetzlichen, bibeltreuen Denken, in der Lehre des Katholizismus, die ihren Ursprung hat eigentlich auch in ihrem Denken. Platonismus, Aristoteles und all die anderen, vor allen Dingen aber Platon, dass wir das gar nicht merken. Und dass wir genau das in die Tat umsetzen, was diese Kirche in die Tat umsetzt. Deswegen müssen wir uns nicht wundern, dass die Leute nicht zu uns kommen und uns ablehnen als Freikirche. Wenn sie aber von uns erleben, dass wir sie lieben, dass wir sie so annehmen, wie sie sind und dass wir ein anderes Lebensniveau haben und eine andere Lebensqualität haben als sie, und eine Lebensqualität, die man gerne selber auch erstreben würde, wenn sie das miterleben, ich sag euch, dann überzeugen wir. Da können wir ruhig gesetzlich sein, nach dem, was wir gesetzlich nennen. Das spielt keine Rolle. Immer ist es der Mensch, der im Mittelpunkt steht. Und wenn ich hier vorne meinen frommen Zirkus mache, um 40 Jahre lang nur das zu vertiefen, was die Leute schon in der Sonntagsschule gelernt haben, lassen wir das besser sein. Aber das ist das, was wir machen. Wir spielen Religion und religiöses Zeug. Und wir spielen das ab, was sich in den Hirnen der Philosophen abgespielt hat. Um uns zu verbessern, um uns ein wieder gutes Gefühl zu geben. Aber die Intimität mit Gott, wie Abraham sie hatte, der auf seinem Weg mit Gott ging und sich mit ihm unterhielt, so wie Jesus, der mit Gott ging und sich mit ihm unterhielt, das haben wir vergessen. Wir kommen weiter drauf. möchte euch noch einige Dinge zeigen. Erinnert euch dran. Nur ein Wort. Warum hat Jesus die Menschen geheilt, obwohl sie doch 20, 30 Jahre später wieder gestorben sind? Provokante Frage, ne? Warum hat er die Leute geheilt? Wollte er nur zeigen, was er für ein toller Kerl ist, was er alles kann? Nein. Wir lesen andere Gründe dafür. Und da fragen wir uns selber, ich muss jetzt aufhören, schon 10:50, da fragen wir uns selber, was läuft bei uns schief? Und wir müssen uns mit aller Ehrlichkeit, mit letzter Konsequenz und wenn es grausam ist für uns, Fragen stellen. Und wir müssen uns den Fragen stellen und wir werden sehen, es wird sich etwas ändern in unserer Umwelt. Denn wir sollen Salz sein. Wir müssen nicht als Sack Salz neben einem Kilo Fleisch stehen, sondern wir müssen als ein paar Gramm in das Kilo Fleisch rein. Dann wird sich was ändern. Und wir meinen, wir haben die Qualität, aber keiner will uns, weil die alle so böse sind, weil die verloren gehen, weil der Gott dieser Welt ihnen ja, und dann zitieren wir Paulus, den die Blicke vernebelt hat. Nein, wir sind zu wenig präsent mit der Lebensqualität, die wir in Jesus haben. Warum? Weil wir zu tief in unserem religiösen Wesen verhaftet sind. Und das ist nicht das Denken von Abraham und von Jesus und von Paulus. Das ist das Denken von Platon und seinen Freunden. Amen. Lieber Herr Jesus, du bist heute Morgen hier gegenwärtig mit deiner Gnade und Wahrheit. Welch ein Herr bist du, ich preise dich. Bitte hilf uns, dass wir nachdenken, dass wir umkehren, dass unser Herz an dir hängt, dass Liebe zu dir und zu unserem Nächsten unser Leben prägt. Hilf, dass wir es begreifen. Lass auch die kommenden Stunden noch dazu dienen, dass wir da dir näher kommen, auch in dieser Hinsicht. O Jesus, bitte segne deine Kinder in unserem Land. Lass eine Revolution der Herzen durch unser Land gehen, indem wir uns diesen Menschen öffnen. O Herr, wenn wir das Elend unseres Volkes anschauen, dann kommen uns die Tränen. Wenn wir die Kinder anschauen, die Jugendlichen anschauen, die Penner anschauen, die Menschen anschauen, die überall so rumleben. O Gott, gib uns ein barmherziges Herz, so wie deins. Amen.
Gehen wir mal wieder in die Anbetung.
In die höchste Form der Anbetung. So, nach unten? Okay. Das ist die Betrachtung des Wortes. Nun wirst du sagen, der liest ja nicht so viel vor. Schauen wir mal. Eins freut mich, dass ihr alle, soweit ihr da seid, gekommen seid. Danke. Lieber Herr, wir danken dir, dass du hier bist und dass wir wissen dürfen, dass du mit deinem Herzen hier bist. Bitte dich, dass du uns offene Sinne gibst und dass dein Geist uns das offenbaren kann, was dein Wort sagt. Amen. Ich habe vorhin gefragt, wie ist das denn mit dieser Geschichte da? Schaut mal, der liebe Heiland, der macht sich so eine Mühe, heilt die Leute und 20 Jahre später, 30 Jahre später sterben sie doch. Was ich nicht verstehe, er geht mit seinen Jüngern, kommt zu einer Stadt und dann sieht man da einen Leichenzug. Trägt man ein Kind, seinen Sohn raus. Und da heult eine Frau, typisch orientalische Weise, kennt ihr, ne? Mit diesem und so alles. Ganz schlimm. Was sagt Jesus? Also nein. Die Frau, die soll doch begreifen, ihr Kind ist doch im Himmel. Halleluja, ist doch im Himmel. Mensch. Und ich kann mir vorstellen, Jesus hätte als der Sohn Gottes, als der lebendige Gott, als der er unter den Menschen war, im Fleisch, so trösten können, dass diese Frau wirklich getröstet wäre. Nicht so, wie wir das können. Ne? Ich habe gerade vor der Woche, da habe ich sowas erlebt, ich komme dazu und eine Schwester hatte einen lieben, was war es denn? Jemand ganz aus der Nähe verloren, gestorben. Und dann sagt der eine Bruder da, ach, ist doch gut, ist doch jetzt bei Jesus, freu dich doch. Da sage ich, wie soll sie sich freuen? Hör mal, wir sind doch keine griechischen Philosophen. Wir sind doch Menschen, wir sind doch von Gott geschaffen. Weißt du, was mit Jesus passiert? Der sieht die Frau, der sieht den Toten. Da sagt die Bibel, und es jammerte ihn sein. Wisst ihr, was dieser Ausdruck bedeutet? Wir haben hier ein Bauchhirn. Wir haben hier mehr als 100 Millionen Neuronen um unseren Darm. Das wussten die damals ja noch nicht. Der Markus und wie sie alle heißen. Aber der Schöpfer wusste das. Barmherzigkeit ist ein sogenanntes, im Hebräischen ein sogenanntes Plurale Tantum. Das gibt's nur im Plural, also in der Mehrzahl. Und heißt Rachamim. Also Rachamim heißt Barmherzigkeiten. Und stammt von Rechem, Mutterschoß. Mutterschoß. Wenn eine Frau ein Baby bekommt, der Augenblick, wo die Mutter das Baby sieht, frisch geboren, aus dem Mutterschoß herausgekommen ist, das, was eine Mutter empfindet mit ihrem Kind, das nennt die Bibel Rachamim. Das heißt, Mutterschoßgefühle hat der himmlische Vater. Das ist das, was Jesus bewegte. Dort heißt es natürlich im Griechischen, dieses Wort, das dort uns begegnet, das hat zu tun mit er hatte gute Därme. Ne, Paulus ermahnt die Leute in Ephesus, habt gute Därme. Das heißt, wenn ihr etwas seht, soll euch das zutiefst innerlich berühren. Ist das nicht ein wahnsinniges Wort? Rechem, Rachamim, Barmherzigkeit Gottes. Das ist das, was eine Mutter mit ihrem Kind, wenn es frisch geboren ist, empfindet. Das ist mein Gott. So, und jetzt steht Gott dort und sieht, wie ein Mensch leidet, weil ihm das Kind, das der einzige Junge, Witwe ist sie, gestorben ist. Das geht Jesus tief zu Herzen. Merkt ihr was? Merkt ihr den Unterschied zwischen den Griechen und den Juden? Zwischen dem griechischen Denken und dem jüdischen Denken? Hebräischen Denken? Gott ist Mensch. Er spürt wie ich. Er hat mich gemacht. Er hat damals gesagt, lass uns Adam machen. So wie wir sind, nach unserem Vorbild. Nach unserem Bild, genauso wie wir sind. Nur eben begrenzt als Mensch, klar. Und dieser Gott steht dort und er sagt nicht, Frauchen, du tust dir nichts Gutes, wenn du jetzt so rumheulst. Ich sag dir mal was, ich komme ja vom Himmel, ich weiß, wie es da aussieht. Und ich sag dir mal jetzt mal eine schöne Botschaft. Und dann hätte er angefangen zu trösten. Was tut er? Bleib mal stehen. Und er sagt, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Er steht auf, dann gibt er seiner Mutter wieder. Das war der beste Trost. Problem. Eines Tages wird die Mutter krank und stirbt. Da steht der Junge da. Da ist keiner da, der die Mutter wieder, ne? Hat ihr Alter erreicht, stirbt. Der Junge stirbt auch eines Tages irgendwie an Altersschwäche oder Krankheit oder im Krieg. So. Was sagt uns das? Was sagt uns das? Schaut mal noch eine andere Sache. Jesus predigt und predigt und predigt und predigt und die Leute vergessen zu essen. Und nach ein paar Tagen sagt er, und Jesus schaute sie an und dann es jammerte ihn, dass sie nichts gegessen haben. Was macht er da? Sagt er, ich sehe gerade, dass ihr hier nichts gegessen habt die ganzen Tage. Ihr habt geistliche Speise bekommen und das reicht jetzt. Ne? Geistliche Speise ist immer wichtiger als ein Stück Brot. Hat er so gesagt? Das tiefe Geistliche, boah, unglaublich tief geistlich. So, Jesus sagt, hört mal Jungs, ich sehe gerade die Typen, die haben da alle ein Problem, die haben alle Kohldampf. Gebt denen was zu essen. Dann gehen die hin und rechnen aus, ne? Weil sie eine Kasse haben und die rechnen dann. Bräuchten wir eigentlich so und so viel? Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Was habt ihr denn? Ja, 5 Brote und 2 Fische. Oder 7 Brote und ein wenig Fischlein. Ne? Ja, dann gebt ihnen doch was zu essen. Ja, wie, was, wo? Ja, nur gebt, das den, sagt den Leuten, die sonst hinsetzen. Jesus hätte ja nun als der Meister des Magens über den Leib machen können. Und schon wären sie alle gesund, satt gewesen. Und sie wären von dort, vom See Genezareth bis nach Nazareth oder, na, von da kamen sie ja wahrscheinlich nicht, aber von da an, nach Hause gegangen, 10, 15, 20 Kilometer und hätten keinen Hunger gehabt. Was ein riesiges Wunder. Aber Jesus sagt, wir müssen den Leuten jetzt was zu essen geben. Und er gibt ihnen zu essen. Ja, weil die so fleischlich sind, können nicht mal ne, eine Weile aushalten, ne, müssen ans Essen. Es ist doch hier eine Versammlung, genießt doch den Herrn. Schwachsinn. Hebräisches Denken zeigt mir, Gott liebt meinen Leib, den Leib, den er mir gegeben hat, den er selber gemacht hat. Das ist sein Werk. Das ist sein Werk. Nach Platon ist das kaputt, ist das schlecht. Materie will essen. Was Niedriges will essen. Ne? Und so. Nein. Und dann löst Jesus das Problem, er gibt ihnen zu essen. Natürlich werden sie wieder hungrig. Ja, Jesus hat das ja deswegen gemacht, damit sie ihn dann, ne, das heißt ja auch, er bewies damit seine Herrlichkeit irgendwie. Aber Hunger stillen. Einfach Brot zu essen geben. Das ist ein Segen. Mitleid haben. Der Aussätzige. Jesus sieht den Aussätzigen, der zu ihm kommt. Und als er ihn sah, jammerte ihn sein. Wieder diese Gefühle. Wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Da sagt er sich, wenn der jetzt Buße tut, umkehrt, hat er noch eine Lebenschance von 2 Jahren, ist er bald im Himmel. Wenn ich ihn jetzt heile, lebt er vielleicht noch 20 Jahre. Was ist besser, hat er 20 Jahre, wo er dann noch Versuchungen unterlegen ist und. Dann ist besser, er stirbt bald. Es tut Jesus weh in seiner Seele. Ich sag's mal anders. Jesus bricht in allen diesen Fällen fast das Herz. Er sieht die Frau, er sieht die vielen Menschen, er sieht diesen Aussätzigen. Und dann gibt es noch einige Begegnungen. Warum ist das so? Das ist sein Wesen. A. Und B. Und jetzt kommt der Unterschied zum Griechen. Der Leib ist wichtig. Dieser Leib ist wichtig. Er gehört zu meinem Menschsein. Ich bin das. Und da drin. Und der Mensch wurde zu einer lebendigen Seele. Dieses Wort dort in dem Schöpfungsbericht, und der Mensch wurde zu einer lebendigen Seele, das bedeutet, dass es ist ein Werden, und dieser Leib, den Gott gegeben hat, ist von ungeheurem Wert. Und der Messias jubelt, einen Leib hast du mir gegeben, in dem Psalm. Der Leib hat eine hohe Wertschätzung bei Gott. Deswegen heilt Jesus. Deswegen kommen die Kranken zu ihm. Die werden wieder sterben, werden wieder krank werden, werden wieder sterben oder werden sterben. Lazarus beispielsweise. Der Kerl stinkt oder die Leiche stinkt nach 4 Tagen, kann man sich vorstellen. Aber er holt ihn raus aus dem Grab. Wollte er damit zeigen, was er kann? Ja, natürlich war das eine Begleiterscheinung seiner Messianität. Aber vor allen Dingen war es das unglaubliche Mitgefühl mit den Menschen. Das soll uns doch die Augen öffnen. Gott hat doch Mitgefühl mit uns. Und wenn wir da so einen Junkie sehen oder so einen Penner sehen oder so, dann soll man nicht sagen, der ist eine falsche Arbeit. Und wenn wir die Typen sehen, wo die Jeans da so lang sind und der Zwickel hier an den Knie hängt und dann so rumlaufen und wenn sie den Mund aufmachen, keine Ahnung, und so, können kaum sprechen, obwohl sie Deutsche sind, kriegen 17 Wörter nur raus in einer halben Stunde, dann sagen ja, geht, bricht uns da nicht fast das Herz? Bricht uns nicht das Herz, wenn wir das Leid in der Welt sehen? So, das ist der Hintergrund. Denn Gott möchte, dass es uns gut geht. Das ist nicht Wohlstandsevangelium, dass mich keiner missversteht. Wenn ich eine Menge Knete habe und Knete verdiene, dann verdiene ich das deswegen, weil das dem Reich Gottes gut zugute kommt. Fertig. Ist eine wunderbare Sache. Okay. Jetzt eine andere, aber wir lernen, durch die Beschäftigung mit dem hebräischen Hintergrund, dass Gott nicht auf den Menschen, auf den Himmel fixiert hat, sondern auf diese Erde. Wenn du mit einem Menschen sprichst und ihm sagst, bekehr dich, sonst kommst du in die Hölle, da magst du ja was Wahres gesagt haben. Aber das ist sowas von abgedreht und blöde, dümmer kann man einem Menschen nicht begegnen. Und wenn du dann vom Himmel sprichst, dann kannst du nichts Dümmeres sagen. Guck doch mal, ob Jesus sowas gesagt hat. Worum geht es Gott? Wenn Gott sein Gesetz gibt, ich habe das in dem weißen Buch gesagt, geschrieben, sind wir denn nicht frei? Es geht um Lebensqualität hier auf dieser Erde. Gott hat diese Erde herrlich geschaffen. Und die christlichen Griechen, die griechisch gepolten Christen, sagen, dann wird er uns endlich aus diesem Jammertal erlösen. Jetzt kommt die Gelegenheit, aus dem Jammertal erlöst zu werden. Und welche Nummer wählt man? Eins? Eins? Zwei? Stimmt? Ich komme ja viel rum, mache oft Besuche, komme zu jemand, naja, ich komme zu meiner Schwiegermutter, das ist die Mutter von meiner Frau gewesen. Und die war interessant. Die war jetzt 86, hatte 13 Kinder geboren, hatte den Mann und den Sohn in den letzten Kriegstagen im Krieg verloren, war mit 9 Kindern allein geblieben, 3 Kinder waren vorher schon gestorben. So, das Jüngste trug sie unterm Herzen, das wurde erst im Juli 45 geboren. So, und die hatte einiges an Leid miterlebt, sie war immer lustig, immer froh. Meine Frau hat ihr das Lesen beigebracht. Als sie in die Schule ging, meine Frau war 6, 7, dann hat sie ihrer Mutter das Lesen beigebracht. Die hat dann nachher jede Menge Bücher gelesen. War eine sehr kluge Frau, sehr weise Frau. Sie konnte dort, wo sie aufgewachsen ist, nicht in die Schule gehen, in Polen und in Russland. Jetzt kommen wir dorthin. Sie liegt im Bett, ich guck so, sagt sie. Seid ihr gekommen? Sagt sie, gestern habe ich gedacht, der Herr holt mich schon, aber jetzt bin ich noch hier. Ja, sagt sie, da hat das Herz so unregelmäßig geschlagen und ich dachte, jetzt darf ich nach Hause. Es ist um dieselbe Zeit, in jenen Tagen, komme ich irgendwo hin mit meiner Frau, machen einen Besuch, dann sagt jemand, ich habe schon gedacht, ich muss sterben. Gestern, da habe ich den Doktor gerufen und dann kam er endlich, ein bisschen später, aber er kam und hat mir eine Spritze gegeben. Jetzt geht's mir ja schon besser. Aber wann werden wir aus diesem Jammertal erlöst? Ne? Wisst ihr, was das ist? Das ist tief verwurzeltes Heidentum. Meine Schwiegermutter, die hat's geschnallt gehabt. Und sie kannte ja den Herrn, aber diese Frau kannte auch den Herrn. Ich sag nur so, wir freuen uns auf den Himmel und reden vom Himmel. Und wenn wir in den Himmel sollen, rufen wir einen Doktor. Oder könnten. Okay? Seht ihr was? Das Denken der Bibel zeigt uns eins ganz klar. Gott sagt zu Abraham, wart noch ein paar Generationen und weißt, was passieren wird? Deine Urenkel und Ur-Ur-Urenkel, die werden dieses ganze Land besitzen. Oh, das ist aber schade. Ich dachte, dann gehen wir alle in den Himmel. Ich dachte, wir sehen uns schon bald alle im Himmel wieder. Das sagt der Grieche. Der hat keine Ahnung von Gott. Der glaubt an Zeus und Götter und Bacchus und Poseidon und Aphrodite und Pallas Athene und wie sie alle heißen und Isis und Osiris und Isis und Osiris und was all die Leute glauben. Abraham lernt, die Erde ist des Herrn und alles, was drauf ist. Gott hat mich auf diese Erde gestellt, damit ich diese Erde bearbeite, damit ich auf dieser Erde lebe, Und er hat mir sein Wort gegeben, hat mir sein Gesetz gegeben, er hat mir seine Tora gegeben, nicht sein Gesetz, seine Tora, seine Lehre, seine Unterweisung, damit ich auf dieser Erde Lebensqualität habe. Dafür hat er es gegeben. Wir lesen im Neuen Testament nicht, die Leute sollen sich bekehren, damit sie in den Himmel kommen. Ich weiß, das ist jetzt revolutionär, was ich sage, und ich dürfte das eigentlich gar nicht sagen. Ich muss in der Tradition der Christen bleiben. Aber ich sag's trotzdem. Bekehrt euch, sagt die Bibel, oder tut Buße, damit Zeiten der Erquickung vom Herrn kommen. Damit ihr hier auf dieser Erde so viele Jahre leben könnt im Shalom. Das ist wichtig. Gott hat uns sein Wort gegeben. Und dann gibt es das im Alten Testament, also 5. Mose, ich lese euch mal ein paar Stellen vor. Würdet ihr bitte aufschlagen? So. 5. Mose. Deuteronomium. Kapitel 6, Vers 24. Und der Herr hat uns geboten, alle diese Ordnungen zu tun, den Herrn, unseren Gott, zu fürchten, damit es uns gut geht, alle Tage, und er uns am Leben erhält, so wie es heute ist. Und es wird unsere Gerechtigkeit sein, wenn wir darauf achten, dieses ganze Gebot vor dem Herrn, unserem Gott, zu tun, so wie er es uns befohlen hat. Und dann gibt es noch weitere Bibelstellen. Also hier vor allen Dingen im 5. Buch Mose, da gibt es eine ganze Reihe Stellen. Dann heißt es, damit ihr Leben habt, damit du das Leben hast. Das geht nicht um ewiges Leben, damit du in den Himmel kommst, sondern ich habe dir diese Worte gegeben, damit das Leben in der Gesellschaft funktioniert. Versteht ihr? Gottes Gebot, Gottes Tora ist dazu da, dass unser Leben hier auf der Erde funktioniert. Dass wir Barmherzigkeit haben. Stellt euch mal vor, Gott sagt zum Beispiel, ist eines seiner ersten Gebote, wenn der Esel deines Feindes sich verirrt und du findest ihn, schieß ihn tot, steche ihn nieder, häute ihn ab und bring ihm die Haut. Nein, die Bibel sagt, wenn der Esel deines Feindes sich verlaufen hat und zu dir kommt und du findest ihn, dann bring ihm den zurück. Was ist das erste Wort, das du deinem Feind dann sagst? Shalom. Frieden. Was kann mit den zwei Eseln werden? Mit den zwei Feinden werden? Entschuldigung. Was kann mit den zwei Feinden werden? Die können wieder Freunde werden. Die können anfangen, miteinander zu reden. So sage ich, ein dummer Esel. Und das ist implizit im Gesetz des Herrn ein fantastisches Beispiel. Ein dummer Esel kann dafür sorgen, wenn die Menschen so dumm sind, dass zwei Feinde wieder miteinander reden. Und wenn wir das Gesetz des Herrn auf diese Weise untersuchen, vor allen Dingen auch in Bezug auf Schulden, bezahlen. Sagen wir mal, wenn jemand für dich arbeitet, dann sollst du ihn dafür bezahlen und sollst ihm da nichts schuldig bleiben. Wenn jemand in Schulden gerät, dann soll die Gemeinschaft ihm helfen. Dann wird er zinslose Kredite bekommen. Man wird ihm auf die Beine helfen. Und wenn es ihm schlecht geht, dann im 7. Jahr, dann kann man dafür sorgen, dass es ihm wieder gut geht. Ist das nicht herrlich? Und der David hat darüber nachgedacht. Er konnte nachts manchmal gar nicht schlafen. Er hat nicht geschlafen, weil ihm da so, sondern das Gesetz des Herrn hat ihn beschäftigt und er hat als König gedacht, wie kann ich meinem Volk Lebensqualität schenken? Ja, indem ich Plakate drucken lasse, wählt meine Partei. Wir haben da bei uns eine ja, morgen ist Wahl und dann soll das Volk dann wieder wählen. Auf dem einen Plakat steht, Gerechtigkeit kommt wieder. Toll, ne? Ja, 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 das ist leere Versprechungen. Sonst kümmern sie sich nicht um dich, ne? Aber wenn die Wahlzeit ist, dann denken sie da hinten, dieser Baumstumpf, da, das ist ein Mensch, der da gerade sitzt, dann grüßen sie von Ferne, ne? Nachher haben sie sich wieder vergessen. Der David hat sich Gedanken darüber gemacht, wie kann ich mein Volk gerecht regieren? Und dann hat er eins nach dem anderen im Gesetz des Herrn gesehen und dann hat er an der Qualität, Lebensqualität seines Volkes gearbeitet, hat ihm versucht, gerechte Gesetze zu geben aufgrund der Tora. Das Volk gerecht zu regieren, das kommt in seinen Psalmen immer wieder zum Ausdruck, dass Gott gerechte Herrscher liebt. Und dadurch wird ein Volk erhöht. Das war es. Und dann hat er wieder was entdeckt. Und da konnte er gar nicht schlafen. Und dann ist er ans Fenster. Und da hat er es aufgerissen. Und da hat er gepriesen, Gott gepriesen, über die Weisheit in seinem Gebot. Ist das nicht herrlich? In der Tora. So, das ist der Unterschied. Wenn wir Tora haben, dann ist Tora. Wenn wir Bibel haben, dann ist Bibel dazu da, dass wir es lernen, im Frieden miteinander zu leben. Und es ist gar nicht so einfach, in einer heiligen Gemeinde im Frieden miteinander zu leben. Wenn ich gerettet werden will, dann reicht das. Also hat Gott die Welt geliebt und so, noch ein paar Sprüche, das reicht. Wenn ich in einer heiligen Gemeinde im Frieden mit meinen Geschwistern leben will, brauche ich so ein dickes Buch. Okay? Was heißt das? Dieses Buch verleiht mir Lebensqualität. Und wenn ich es nicht tue, dann funktioniert es nicht. Kennt ihr das Glaubensbekenntnis der Kirche? Das Glaubensbekenntnis geht dann so weiter. Ich, geboren von der Jungfrau Maria, wie geht es weiter? Geboren von der Jungfrau Maria. Und wie geht es dann? Wie lautet der nächste Satz? Gelitten unter Pontius Pilatus, das ist alles richtig. Aber was ist mit dem Gap? Also ich meine nicht mit Gap hier so, ne, so diese Sachen, die man sich bei Gap kaufen kann, sondern was ist mit diesem Zeitraum zwischen geboren von der Jungfrau Maria und dem Leiden unter Pontius Pilatus? Das haben sie ausgelassen. Und das ist griechischer Einfluss. Ein schlimmer griechischer Einfluss. Denn Jesu Leben ist wichtig. Ich muss wissen, was er gelehrt hat. Ich muss wissen, was er getan hat. Ich muss wissen, wie er gelebt hat. Sein Leben ist wichtig. Und das fehlt. Woher kommt das? Durch den Einfluss griechischer Philosophie, Platon und so weiter, hat die Kirche schon nach der Entfernung von den Juden angefangen, sich auf den Himmel zu konzentrieren, fein nach typisch griechischer Weise. Und der Himmel ist wichtig. Und das Erde ist nicht mehr wichtig. Es ist alles geistlich. Es ist alles geistlich zu verstehen. Wenn wir oben sein werden, dann sind wir vollkommen. Natürlich stimmt das alles. Natürlich ist es wichtig, in den Himmel zu kommen. Aber schaut mal, wenn einer sündigt, dann fragen wir, ist er in den Himmel gekommen? Das ist unsere wichtigste Frage. Ist er gerettet? Das ist natürlich ist die Frage okay. Aber wir stellen diese Frage, weil das für uns das Wichtigste ist, in den Himmel zu kommen. Aber wie leben wir 30, 40, 50, 60, 70 Jahre? Wie die Axt im Walde? Du kennst ja Typen in Gemeinden, die waren vor 40 Jahren schon immer beleidigt, wenn du sie nicht richtig behandelt hast. Ne? Da haben sie immer, sind sie immer rumgelaufen, als hätten sie 7 Zitronen im Mund. Ne? Sauer geguckt, beleidigt. Nach 40 Jahren triffst du die Typen wieder, die tiefen Furchen im Gesicht, immer noch derselbe Knutterfritz. Immer noch knuttert er rum. Du kennst ihn gar nicht anders. Ich frage mich, wozu hat er so eine dicke Bibel? Das liegt nicht nur an ihm, das liegt auch daran, dass wir als Pastoren meist nur Sonntagsschulwissen vermitteln und dass wir uns alle möglichen Predigten ausdenken, um die Leute munter zu halten und möglichst das zu sagen, was ihnen nicht allzu schlecht gefällt und die Finanzen auch richtig für uns, okay, ich will da nicht so, ich bin ja auch ein Pfaffe, und wir haben durch den Einfluss der griechischen Philosophie die wesentlichen Elemente des Glaubens an Gott aus unserer Predigt gestrichen. Wenn Paulus unter den Leuten war, dann hat er Folgendes gepredigt. Ich zitiere aus Ephesus. Boah, ist das herrlich, diese wunderbaren Verheißungen Gottes. Gott hat uns losgekauft, Gott hat uns, wer weiß was gemacht. Himmel und Erde hat er in Bewegung gesetzt. Er hat den Zaun zwischen Juden und Heiden abgebrochen, hat tolle Sachen gemacht. Wunderbar, also ist das nicht herrlich? Und dann will ich euch was sagen, lügt euch nicht ständig an. Belügt euch nicht. Geht miteinander freundlich um. Und dann sagt er, dann wünsche ich mir, dass ihr Folgendes nicht tut, dass ihr euch gegenseitig durch den Kakao zieht. Ihr lächelt euch an und dann sagt ihr irgendeine kleine stichelige Gemeinheit, dreht euch um, der andere lächelt noch, weil er noch nicht begriffen hat, was ist. Im nächsten Moment begreift er, was ihr gesagt habt mit eurer Stichelei. Das steht dort, wo es heißt Witzelei. Das ist der Ausdruck, um den es dort geht, in Epheser 5. Was heißt das? Wir bekommen wunderbare Dinge gesagt über das, was Gott an Erlösung geschaffen hat. Aber dann wird der Apostel immer wieder sehr praktisch und sagt, ohne die Situation der Stunde zu verkennen, diese Leute sind alle noch am Leben, sind alle noch im Fleisch. Und diese Leute haben alle noch ihre Gedanken, ihre Gefühle, ihre Empfindungen, ihren Background, ihre Erziehung, ihre unterschiedlichen Herkünfte, Vater, Mutter, ihr wisst, schlechte Jugend, ne? Sowas. Und jetzt müssen wir da gegenwirken. Wir müssen den Leuten sagen, lügt euch nicht an. Steht in der Bibel. Und seid doch barmherzig miteinander. Jetzt müsst ihr mal lesen, was da alles in Epheser 4 steht, in Epheser 5 steht und dann Epheser 6. Ne? Nur mal Epheser oder Kolosserbrief, selbe Sache. Boah, der Kolosserbrief, der fängt an, da könntest du weiterlesen und weiterlesen und dich so vertiefen in den herrlichen Tiefen der Erkenntnis Gottes. Aber mit einem Mal holt er dich aus dem Schlaf raus oder aus dieser wunderbaren Entwicklung der Offenbarung Gottes und dann erlebst du, Mensch, werd doch mal praktisch, Junge. Seid freundlich zueinander. Giftet euch nicht an. Betrügt euch nicht gegenseitig. Und wenn ich dann noch 1. Korinther lese, 1. Korinther ist ja ganz furchtbar. 1. Korinther, das ist ja der schlimmste Brief, den Paulus je geschrieben hat. Das ist der gesetzlichste Brief bei Paulus. Paulus sagt, wie im Gebot geschrieben, wie im Gesetz geschrieben, wie der Herr verordnet, wie die Apostel verordnet, wie ich überall gelehrt habe. Überall im 1. Korintherbrief, da gilt als der gesetzlichste Brief. Was da alles an Maßnahmen verordnet werden, das ist Realität. Das heißt also, nachdem wir gläubig geworden sind, und das ist das, was die Bibel meint mit dem Glauben Abrahams, nachdem wir gläubig geworden sind, nachdem wir an unserem Herzen beschnitten worden sind, nachdem wir ein neues Herz bekommen haben durch den Heiligen Geist, nachdem seine Weisung in unser Herz hineingelegt worden ist durch den Heiligen Geist, fangen wir an zu lernen, im Shalom miteinander zu leben. Und wir müssen wachsen und wachsen und wachsen. Und da bietet sich etwas an. Lehre. Was ist Lehre? Reine Lehre. Das ist die Lehre. Schaut mal, wenn Jesus gelehrt hat, was hat er denn gelehrt? Hat er Taufe gelehrt? Hat er Geistestaufe gelehrt? Hat er, was noch, was kann man noch alles lehren? Nein, er hat immer Wert darauf gelegt, dass die zwischenmenschlichen Beziehungen gestimmt haben. Versteht ihr? Er hat immer darauf wenn die Leute zu ihm kamen mit verschiedenen Fragen, dann hat er das immer auf eine höhere ethisch-moralische Ebene gehoben. Er hat die Leute direkt angesprochen und ihr Leben in Beziehung zum Leben ihrer Nächsten gesetzt. Das ist seine Lehre. Wir setzen uns hin, wir wagen Lehre. Und dann sprechen wir. Punkt A, Nummer 1. Römisch 1, Arabisch 1, klein a. Taufe ist B. Taufe ist C. Und dann geht es immer so weiter. Und dann summieren wir alles. Und dann haben wir die ganze Lehre über die Taufe. Und wehe, irgendeiner hat was anderes. Das ist Lehre. Ich habe jetzt nur Taufe genommen. Wir können andere Dinge nehmen. Das ist Lehre. Wenn Jesus gelehrt hat, hat er sich die Leute angeguckt und hat gefragt, bist du schon mit deinem Freund da? Sprichst du wieder mit ihm? Ja? Könnt ihr euch wieder vertragen? Okay? Alles okay mit euch? Na? Ich sage das jetzt so einfach so salopp hin und ein bisschen schlabberig. Aber worum es Paulus und auch Jesus ging immer, auch Petrus, auch Jakobus vor allen Dingen, war das Verhältnis zum Nächsten. Jakobus sagt, hör mal, du kannst mir doch nicht sagen, dass du ein Christ bist, wenn du kein Herz hast für die anderen. Wenn du durch deine Werke, durch dein Leben beweist, dass du keine Ahnung hast von Gottes Wort. Du musst dich um die Armen kümmern. Du musst dich um die Leute kümmern, die in Not sind. Du musst die Witwen besuchen, du musst die Waisen besuchen. Gut, jeder hat nicht die Gabe, ist klar. Jeder hat seine eigene Gabe. Der eine kann klasse mit Gefängnisinsassen handeln. Der andere hat Tröstung und Ermahnung, wer weiß was alles. Diese Gaben sind ja unterschiedlich, aber es muss als Frucht unseres Lebens, als Werke und der Gerechtigkeit, muss es transparent werden, dass wir begriffen haben, was Gott will, nämlich, dass wir auf unseren Nächsten zugehen und ihm helfen, für ihn da sind. Das ist jüdisches Denken. Das ist hebräisches Denken, das ist biblisches Denken. Der Grieche macht religiösen Firlefanz. Der Grieche verschiebt alles auf die viel bessere Zukunft im Himmel. Es wird einmal geschehen. In der Bibel kommt über 700 Mal die Stadt Jerusalem vor. Welche Stadt Jerusalem? Welche? Die irdische. Da in Israel. 3000 so und so viele Kilometer von hier entfernt. 4 Stunden Flug. 3,5 vielleicht. Dann singen wir von Jerusalem. Wir kennen die vielen, vielen Lieder, die Jerusalem besingen. Welches Jerusalem besingen wir? Das himmlische Jerusalem. Wie viel Mal steht vom himmlischen Jerusalem? Vielleicht 2-3 Mal? Nee, ganz wenig. Himmlische Jerusalem ist, ich habe es jetzt vergessen, 2 oder 3 Mal, das ist nur beschrieben. So, und wo kommt das hin? Es kommt auch noch auf die Erde. Haben wir es wieder. Ne? Seht ihr das? Wir denken in diesen Kategorien, weil wir griechisch geprägt sind. Der Hebräer denkt in einer anderen Kategorie. Er weiß, dass dieses irdische Jerusalem noch eine große Zukunft hat. Auf dieser Erde. Und ich als Christ weiß, dass ich jetzt eine große Zukunft habe, wenn ich mich um meine Mitmenschen kümmere, nachdem ich gereinigt worden bin von meiner eigenen Bosheit. Wenn Jesus meine Sünden vergeben hat, mein Leben gereinigt hat, wenn ich ein neuer Mensch geworden bin, dann wird alles anders. Sag mal, wie lange? Okay. So ist das. Versteht ihr? Das ist der Unterschied. Und da müssen wir ein Umdenken bei uns vornehmen. Wir sind doch nicht Phantasten. Wir Christen sollten mit beiden Beinen, wir sollten es sein, die mit beiden Beinen auf der Erde stehen. Man sollte uns nicht als Christen vorwerfen können, dass wir von diesem Leben nichts verstehen. Dass wir Versager sind. Dass man uns sagt, wenn ich die Nullen bei euch da angucke, das sind doch alle, das sind Psychopathen sind die doch alle. Die haben doch alle ihre Probleme. Nein. Der Herr hat uns gerettet. Dann hat er uns einen Heiligen Geist gegeben. Durch seinen Heiligen Geist haben wir ein neues Leben. Und jetzt arbeiten wir an seinem Wort und arbeiten daran, nicht nur, dass wir geheilt werden, sondern dass auch unsere Mitwelt geheilt werden. Und das ist ein wichtiges Programm. Tikkun HaOlam. Die Welt reparieren. Die Welt heilen. Die Welt wiederherstellen. Die Welt wieder in Ordnung bringen. Ja, das macht doch der Messias. Jesus hat damals seinen Jüngern gesagt, ihr sagt, als er dort am Brunnen sitzt mit der Samaritanerin und die sich sagen, Mensch, guck dir auch, das ist ja ein Anstoß. Guck mal, der steht da. Oh Mann, der sitzt da mit einer Frau. Oh Mann, ne? Dann sagt Jesus, ihr sagt, ihr Typen, in 5 Monaten ist die Ernte. Mensch, guckt euch doch richtig um, ist doch genug zu tun. Die Ernte ist doch jetzt. Das ist das Problem der Christen, dass wir immer auf morgen gucken. Es wird morgen besser werden, es wird morgen sein. Und das Denken war schon damals drin, das Denken war auch in den Juden drin. Aber es geht um das Jetzt. Das Jetzt ergreifen. Und deswegen sagt der Herr, und er hat ja das Leben dieser Frau wiederhergestellt, dass wir jetzt ernten sollen. Jetzt ist Erntezeit. Guck dich um und tu etwas. Okay? Was kannst du gut? Was kannst du gut?
Sprechen.
Dann musst du das einsetzen. Jetzt. Für Mitmenschen, die Gott nicht kennen. Und ihnen deine Lebensqualität mitteilen. Ganz normal, ganz einfach. Im Zug, Straßenbahn, an der Autobahn, Restaurant, auf der Straße, irgendwo bei Karstadt. Weißt du, bei Aldi, wenn die immer so macht, piep, 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 kein Wunder, dass die dich mit um 17 Uhr blöde anguckt. Schau sie lieb an, ob du ein Mann bist oder eine Frau. Lächle sie an, sag ihr ein gutes Wort und der Abend ist gerettet für sie. Sie hat gemerkt, da ist jemand, der hat mir in die Augen geschaut. Wir haben ja eine Mission und arbeiten in Brasilien und wir haben früher sehr viele Pakete darüber geschickt. Meine Frau hat die gepackt und dann haben wir immer so 10, 12 Pakete mittags zur Post gebracht am Aachener Bahnhof. Da war da nichts los. Die Post war auf, war nichts los, kein Verkehr, die Leute haben alle Mittag gegessen und der Beamte, der saß dann da. Der Finger, den hat er dann ja so rausgeholt, aus der Nase. So, jetzt komme ich da mit meiner Frau, 12 Pakete, jedes so knapp 20 Kilo. Da sitzt er da und guckt uns ganz blöde an. Jetzt musste ich habe ausgeladen, meine Frau hat mir geholfen. Und jetzt haben wir die Pakete dahingestellt, die Waage war da. Jetzt musste ich weg in die Stadt noch was erledigen, ihr wisst, wie das ist. So. Der Kerl war stinksauer, dass man ihm so die Mittagspause verderben kann. Und dann das nächste Paket. Ja, da musste meine Frau das nächste Paket auf die Waage stellen. Noch ein Paket? Ja, hier ist noch ein Paket. Dann schaute meine Frau ihn am Schluss an, hat bezahlt und sagt, Dankeschön auch für Ihre Freundlichkeit und so, nett und so. Nächstes Mal kommen wir hin, 14 Tage später, 3 Wochen später, wieder so 12 Pakete, wieder um dieselbe Uhrzeit. Was macht der Mann, der kommt hinter seinem Dings her und fängt mit meiner Frau an zu reden? Was sind das für Pakete? Wohin? Sie schicken das nach Brasilien. Was hat das für eine Bewandtnis? Nachher hat sich das ganz rumgesprochen. Die ganzen Typen da, die wussten Bescheid. Die sind gesprungen. Warum? Da war mal einer freundlich. Verstehst? Lass uns doch Freundlichkeit und Lebensqualität weiterbringen. Wenn du am Schalter stehst und der dich da blöde anmacht, der Schalterbeamte oder die Beamtin oder die Frau an der Kasse, Mensch, die sind doch alle heute überfordert. Aber du, in der Liebe Jesu, weil du etwas anderes gelernt hast, weil du eine neue Kreatur geworden bist in Jesus und sein Gesetz in dein Herz geschrieben hast, kannst ein freundliches, liebes Wort sagen und kannst lächeln und die Augenfarbe feststellen. Da ist doch viel gemacht. Dann erhöhst du doch die Lebensqualität des Nächsten. Ist das nicht so? Darum geht es.